Siehe, ich habe den Schmied geschaffen, der das Kohlefeuer anbläst und die Waffe hervorbringt, seinem Handwerk gemäß. Und ich habe den Verderber geschaffen, um zu zerstören. Und dagegen 1. Johannes 1, Vers 5. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Und 1. Johannes 4, Vers 8. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Andere sagt schon dazu.
Zu diesen verlesenen Gottes Worten wollen wir gerade noch die beiden Hauptpunkte, Zeugnisse dazu beachten. Finsternis, haben wir gehört, Gegensatz zu Licht. Verderber, Gegensatz zu Leben. Und nun wissen wir, der Beherrscher der Finsternis in dieser Welt ist der Teufel, Satan. Und von ihm lesen wir, er ist ein Lügner von Anfang an und er auch von Anfang an ist er der, wie die Schrift ihn weitgehend darstellt. Nun wollen wir ganz sachte in unserer Schriftform beginnen, in dieser gewaltigen Schau beinahe unheimlichster Zusammenhänge. Wie kommt das Böse in die Welt? Wie kommt die Sünde in die Welt? Wie kommt die Finsternis in die Welt? Das sind Parallelfragen. Der Mensch wird geschaffen und schon steht in dem Paradies, das Gott ihm zur Verfügung stellt, ein Baum, nebst dem Baum des Lebens, ein Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. In der Frist, sagen wir, mit göttlichem Maßstab verstanden, in dem Augenblick, da der Mensch geschaffen worden ist, ist das Böse schon vorhanden. Das ist ganz klar. Dann wissen wir, dass der Mensch in Bezug auf die ganze Schöpfungsreihe unseres Gottes der Zeit nach das letzte Geschöpf ist. Der Zeit nach. Und unsere Erde, auf welcher es allein im ganzen Weltall nur Menschen gibt, wiederum ist nicht, der entspricht nicht dem ersten Schöpfungsakt Gottes, sondern die Himmel und ihr Heer wurden zuerst geschaffen. Denn als Gott die Erde gründete, waren die himmlischen Heerscharen schon da. Dankeschön. Der Baum des Lebens steht in der Mitte des Gartens und daneben der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Dieser Gegensatz. Dann lesen wir, das lesen wir in 1. Mose 2,9, bekannt. Ebenfalls bekannt, 1. Mose 6, Vers 5, stellt Gott fest nach dem Fall des Menschen, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist nur böse. Von Jugend an den ganzen Tag. Unheimliche Situation. Wir beachten gerade jetzt am Anfang unserer Betrachtung das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist nur böse. Von Jugend an, den ganzen Tag. Die göttliche Feststellung nach dem Fall. Können wir schon etwas hier ahnen, wenigstens? Wo findet Gott beim Menschen das Böse vor? Quellmäßig, wurzelmäßig, im Herzen. Und das Herz ist die lebensverborgenste Wurzel der Lebenszentrale eines Geschöpfes. Ist ein Engel oder Mensch, das Herz. Bewahre dein Herz mehr als alles, was es zu bewahren gibt, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Und dann gilt, die Entwürfe des Herzens sind Wissenssache. Nicht Gottes, sondern des Menschen. Jetzt kommt die ganze Zeugnisreihe in dieser Weise. Was bereits Weltbekanntheit in einem weltlichen Spruch bekommen hat, ich zitiere dann das Wort Gottes genau, wovon das abgeleitet ist, kurz und bündig hören wir sagen, ist richtig, der Mensch denkt und Gott lenkt. Tatsächlich, die Entwürfe des Herzens sind Sache des Menschen. So hat Gott den Menschen geschaffen. Aber schon die Antwort der Zunge kommt vom Herrn. Bitte aber wie? Jetzt sind meine Entwürfe meines Herzens von Jugend auch bei mir nur wie? Nur böse. Den ganzen Tag. Und jetzt sagt uns das Wort Gottes, diese Entwürfe des Herzens, die nur böse sind, ist Wissenssache, geht auf Wissenkonto des Geschöpfes, sagen wir mal, das ist auch bei Engeln so. Ich pflege hier zu sagen, der Mensch kann wollen, was er will, aber in keiner Weise tun, was er will. Da liegt die Sache. Das ist die Sache. Die Gedanken der Herzen hat Gott schon vor Grundlegung der Welt von Engeln und Menschen alle erforscht von Ferne. Das ist so geschrieben. Du erforschest meine Gedanken von Ferne. Von wie Ferne? Bevor die Schöpfung da war. Wenn jemand ankündigt, ich erforsche diese oder jene Sache, dieses oder jenes Gebiet, dann gibt er im Augenblick zu, dass diese oder jene Sache, dieses oder jenes Gebiet vorerst für ihn eine unbekannte Größe, ein unbekanntes Gebiet ist. Das war ganz klar. Wenn Gott bezeugt, ich erforsche die Gedanken der Herzen meiner Geschöpfe, gibt er also was zu? Dass das Dinge sind, die selbst ihm vorerst unbekannt sind. Aha. Merken wir schon von Weitem etwas. Im ganzen Fragenkomplex, im ganzen Problem, im ganzen Problemknäuel. Wie oft wollte ich euch sammeln wie eine Henne ihre Küchlein? Aber ihr habt nicht gewollt. Ist die Anklage Jesu richtig? Ganz klar. Selbstverständlich. Gott hat Vernunft, geistbegabte Geschöpfe mit einem Willen ausgerüstet, so wie er es gewollt hat, dass es Geschöpfe gibt, die auch wollen können, in einer großen Spannweite, was sie wollen. Das entspricht dem Willen Gottes. Hat aber zum Glück sich was, welche Reserve gestattet? Alles, was nun im Verborgenen, darf ich einmal so sagen, unserer Dunkelkammer da drin entwickelt wird, kann man in einer Dunkelkammer entwickeln. Mhm. Wer Fotograf ist hier, der sagt, ja, wie kann man nur die Frage stellen, nicht? Was in unserer Dunkelkammer da drin entwickelt wird, überlegt wird, Gegenseite, Anklage, Entschuldigung, Ungerechtigkeiten geübt wird, mit dem Munde segnen sie und ihrem Herzen fluchen sie. Ist das möglich? Der Mensch kann in seinem Herzen mehr tun und lassen, als er nach außen tun und lassen kann. Ich wiederhole, ich bin jetzt im Augenblick zu Hause in Zürich und sitze bequem auf dem Sofa und freue mich dieser Ruhe, des Friedens. Ist das möglich? Der Gedanke meines Herzens, sogar im Geiste als Gläubiger. Das kann ich nach außen trotz allen fabelhaften Verkehrsmitteln nicht. Und so können wir auf allen Ebenen, in allen Gebieten weiterfahren. Wenn Engel und Menschen richten, dann können sie nur richten, wenn sie aus den Akten ersehen, was da alles vorliegt, am Tatort nachschauen, was da passiert ist, oder hören, was die Aussagen der Zeugen berichten. Und dann können sie ein Urteil zu fällen wagen. Dann ist immer von Gott aus gesehen, immer daneben. Immer daneben. Warum? Weil wir, wenn Gott selber richtet, Jesus Christus selber richtet, dann verzichtet er auf beides. Er wird nicht richten nach dem Sehen seiner Augen und nicht recht sprechen nach dem Hören seiner Ohren. Ja, wie kann er das? Was will er da noch antreten zu richten? Er erforscht die verborgenen Dinge des Herzens. Warum? Denn Gott in seiner Gerechtigkeit zieht nur dort und so weit vor Gericht und klagt an, wo er rechtsmäßig anklagen kann, wo der Betreffende, den er anklagt oder vor Gericht stellt, etwas dafür kann. Das kann es selbstverständlich. Und von Gott aus gesehen kann ein Geschöpf nur für die Dinge etwas, die in seinem Herzen vorgehen. Von Gott aus gesehen. Zum Glück, also ein erster Überblick, zum Glück, wenn wir, ja, sagen wir durch die Entrückung, vor den Herrn gestellt werden, zum Glück werden wir direkt vor den Herrn gestellt, der in dieser Weise richtet. Nicht, was seine Augen sehen und was seine Ohren hören, sondern nur, wie er unser Herz kennt, nachdem er es vollständig erforscht hat. Nur so. Salomo betet in seiner gottgegebenen Weisheit, und dann vergilt du jeden nach seinen Wegen, so wie du ihr Herz kennst. Denn du, o Herr, du allein kennst die Herzen der Menschenkinder. Das kann nur er. Denn ich sage, zum Glück haben wir es mit dem Herrn, dem Vater und dem Sohne, direkt selber zu tun. Komme nicht vor ein englisches Gericht. Ihr habt mich verstanden. Nicht vor ein Gericht unter Engel, sondern was gilt in der Beziehung von uns? Wisset ihr nicht, dass ihr Engel richten werden. Und dann werden wir auch so richten, wie wenn der Herr selber richten würde. Nur so.
Wir haben doch pauschal gehört, dass das Herz von Jugend an böse ist.
Ja.
Da muss also denn doch dann ein Unterschied sein. Gibt es da keine pauschal, dass es liniert ist? Wenn alles böse ist, brauchen wir viel erforschen.
Aha, habt ihr gehört? Und sowieso alles böse, ja, so hätten wir es frei gemacht, nicht wahr? Hat man gesagt, also mit dem Knäuel von Unheimlichkeiten befassen wir uns gar nicht, ne? Nein. Deshalb hat Gott alles erforscht, bevor er daran ging, ein Werk zu schaffen. Alles schon erforscht. Was seine kommende Geschöpfe einmal alles da drin, wenn sie machen können, da drin oder da drin, was sie wollen, was die einmal alles da überlegen und wollen. Ja. War es gut, dass er das, diese Forschungsarbeit getan hat. Ja. Dann hat er schon vor Grundlegung der Welt sich erlaubt, von dem ganzen Wust dieser Entwicklungen, böser Entwürfe und Dichten und Trachten und Überlegungen in den Herzen seiner Geschöpfe, in den Willensgebieten der verborgenen Tiefen eines Menschen und eines Engels, hat er sich erlaubt, jetzt hat er erkannt, ja, ich nehme das einfache Beispiel, der hat eben da drin gedacht, wenn der Kerl mir morgen begegnet, haue ich ihm eine runter. Platt. Der Kerl begegnet mir am anderen Morgen. Wir sagen freundlich guten Tag, mein Lieber. Was ist passiert? Erstens, wenn ich über Nacht mich nicht geschämt habe da drin und mich darunter gebeugt habe, sondern am Morgen noch gleicher Meinung war, aber im Moment, wo der mir begegnet, schaltet es bei mir um und ich sage dem freundlich guten Tag. Warum? Weil Gott mir schon vor Grundlegung der Welt das Böse, Achtung, was ich da drin schon getan habe. Vor Gott habe ich dem gestern schon eine runtergehauen. Da drin, stimmt. Wer ein Weib ansieht, ihre zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Das ist schon ein Ehebruch. Aus, nichts mehr zu machen. Und so in jeder Hinsicht. Gott hat sich erlaubt, zum Glück, von dem Gesamtwust der Entwürfe der Herzen und der Willensrichtung und Willensentschlüsse seiner Geschöpfe nur die bösen Anträge zur Durchführung zu genehmigen, von denen er wusste, was niemand wusste, von denen er wusste, dass er alle bösen Folgen von einer bösen Tat, die er zur Durchführung genehmigt hat, aufgrund von Golgatha nicht nur wieder gut machen kann, sondern aufgrund von Golgatha noch eine Herrlichkeit an einem Ziel erreichen kann, das er ohne Genehmigung der bösen Anträge auch als Gott nicht erreichen kann. Ich soll das noch einmal wiederholen, ja? Ich begreife. Aber lass mal dann die Tonbänder sprechen. Wir müssen weiterfahren. Dankeschön. Es gibt noch weitere solche Sätze. Wir können nur das morgen früh dann am Wiederholen bleiben. Der Mensch denkt und Gott lenkt, sagt die Welt. Die Schrift sagt, das ist kurz zusammengefasst, ist richtig. Das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg. Ich liege gelähmt auf meinem Lager, kann nicht mehr sprechen, mich nach außen nicht mehr kundgeben. Die herumstehen um mein Lager denken, oh weh, ist aus, nichts mehr. Da drin lebe ich ein ganzes Leben, ist das möglich? Wenn ich wieder gesund würde, dann aber würde ich. Und wenn es dann so käme, würde ich so. Und wenn es so käme, würde ich so. Möchten wir etwas? Das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg. Dann werde ich heiraten und gerne hätte ich 7 Kinder. Die habe ich ja. Und der 25. Enkel kam kürzlich an. Also das muss man nebenbei noch nicht. Und das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg. Und was? Und dieser Weg, der da drin gegangen wird von jedem Einzelnen, nach dem wird der betreffende Mensch von Gott beurteilt. Das ergänzende Wort, oder der zweite Teil dieses Satzes, heißt, das Herz des Menschen erdenkt seinen Weg, der Herr aber lenkt seine Schritte. Links, rechts, links, rechts. Rückwärts, vorwärts. So. Ist das wieder das Gleiche? Genau. Alles, was geschieht nach außen, im ganzen Weltall, bis zum Sperling, der vom Dach fällt, und bis zu den Haaren, die von meinem Haupt gefallen sind, hat Gott zur Durchführung gewilligt. Stimmt das? Ich denke, da sind wir alle einverstanden. Es gibt also nichts Böses im ganzen Weltall, das Gott nicht zur Durchführung genehmigt hätte. So. Jetzt ist aber die große Frage, wo liegt nun das Entwicklungszentrum des Bösen? Das ist ja unsere Frage. Ich denke, wir merken von weitem schon etwas. Denken wir oder lesen wir das wunderbare Wort in 5. Mose 32, Vers 4 zuerst. 5. Mose 32, Vers 4. Der Fels, wer ist das? Christus. Jawohl. Der Fels, vollkommen ist sein Tun. Denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott edel, ein Gott der Treue und Sondertrug. Gerecht und gerade ist er. Stimmt diese Bezeichnung von Gott bis hinein in sein Herz, bis in die Tiefen seines Herzens. Von dort her kommt alles bei ihm. Warum ich dieses Wort besonders betonte, der Fels, vollkommen ist sein Tun. Vers 13, noch einmal. So leitete ihn der Herr allein, Vers 13. Und er ließ ihn Honig saugen aus dem Felsen und Öl aus dem Kieselfelsen. Wir verstehen geistlicherweise, was das bedeutet. Vers 15, Mitte, da wurdest du dick, fett, fest und verließest Gott, den Gott, der ihn gemacht hatte. Und er verachtete den Fels seiner Rettung. Wir verstehen das alles. Und jetzt kommt der nochmal Vers 18. Den Felsen, der dich gezeugt, vernachlässigst du und vergaßest den Gott, der dich geboren. Und jetzt Vers 31 kommt etwas Neues. Denn nicht wie unser Fels ist ihr Fels. Jetzt gibt es vor Gott und im Worte Gottes nach diesem Wort nebst dem einen Felsen, von welchem klar geschrieben ist, das ist Christus, gibt es noch einen Felsen. Christus heißt der Gesalbte. Dann gibt es noch einen Gesalbten. Der ist auch ein Fels. Bitte. Nicht wie unser Fels, der Christus Gottes, ist ihr Fels. Alle anderen. Wir lassen die Worte jetzt einfach einmal stehen, weil wir darauf zurückkommen in weiteren Betrachtungen. Wir haben schon es eigenartig empfunden, wenn wir lesen aus dem Leben des Königs Saul, und da ging ein böser Geist aus vom Herrn, von Jehova, der den König beunruhigte. So begann es, und dann wird es immer schlimmer. Haben wir gedacht, ja, was kann der arme Saul dafür, nicht? So. Etliche von uns werden die genaue Aussage kennen, im Hebräischen, nämlich, da ging ein böser Geist von vor dem Herrn aus gegen Saul. Also woher kam der Geist nicht der Böse? Der kam nicht aus dem Inneren Gottes, sondern der stand vor dem Throne Gottes. Wir haben die prächtige, durchgehende Illustration beim Tod Ahas. Das ganze Heer, der Himmel, das heißt, die Abgeordneten des ganzen Weltalls stehen vor dem Throne Gottes, und zwar zu seiner Rechten und zu seiner Linken. So. Der Vorsitzende Christus sagt, meine Herren, es handelt sich bei unserer heutigen Ratsversammlung darum, die Tage des gottlosen Königs Ahab sind abgelaufen. Ich habe beschlossen, er muss als Kriegsmann in Ramoth Gilead fallen. Meine Herren, wie soll das zugehen? Bitte, ich erwarte eure Anträge. Was lesen wir? Richtig, wie es in irdischen solchen Versammlungen her und zugeht. Der eine sprach so, der andere sprach so, aber offenbar wird kein Antrag weder von links noch rechts angenommen, vom Vorsitzenden. Da trat ein Geist hervor und sprach zum Thronenden, ich will ihn bereden. Bitte, wie soll das zugehen? Ich werde ausgehen als Lügengeist und werde alle seine eigenen Propheten, die falschen Propheten, die du da um dich gesammelt hast, werde ich ausgehen als Lügengeist, dass sie alle einheitlich dem König raten, nach Gilead darauf zu ziehen und in den Krieg. Was sagt der Vorsitzende? Du wirst es tun. In dieser Weise. So. Wo entstand der Antrag in der Einzeldurchführung, dass also eine Lüge da jetzt dienen soll? Wo entstand der Antrag? Von Seiten, sicher nicht der Rechten, ne? Sondern der Linken, ganz klar. Und jetzt sehen wir den Herrn, hört das an und sagt, du wirst es tun, genehmigt, Antrag genehmigt. In dem Augenblick, das ist jetzt wichtig, wo der Vorsitzende irgendeinen Antrag genehmigt zur Durchführung, übernimmt er gleichzeitig die volle Verantwortung für alles, was da wird. Ganz klar. Das ist unser Gott. Aber er würde sich bedanken, wofür? Dass das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens woher kommen? Etwa von ihm. Dafür hat er sich längst bedankt. Abgelehnt. Die Entwürfe des Herzens sind dessen Sache. Des Menschen, des Geschöpfes. Ganz klar. Der Mensch erdenkt seinen Weg. Danach wird er gerichtet. Der Herr lenkt seine Schritte. Ich nenne den Fall David auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom. Morgen früh ein ehemaliger Knecht Sauls namens Simei benutzt die Gelegenheit, um was zu tun? Um parallel mit dem fliehenden König und seinen Heerführern laufend, schreit er den David, den König, verfluchend, ständig, den Weg entlang. Du Bluthund! Du Bluthund! Und so weiter, und so weiter. Und der erste Feldherr von David sagt, du soll ich dem Kopf kürzer machen. Was sagt David?
Lass
ihn fluchen, denn der Herr hat ihn geheißen. Wenn der Herr ihn geheißen hat, fluche den David. Wer bin ich? So. Jetzt kommt die Frage, die unseren ganzen Abend durchweht. Wie ging das zu, dass der Herr den Simei geheißen hat, geh hin und fluche den David? Nach Herzenslust. Wie ging das zu? Sollten wir jetzt schon wissen. Hat der Herr auch schon längst die Überlegungen des Simei in seinem Herzen erforscht? Der Herr wusste schon lang, der hätte den David schon lange gern. Nicht nur hätte, da drin hat er dem David schon lange die Meinung gesagt. Nicht? Nur hat Gott ihm nicht die Gelegenheit gegeben, es gestattet zur Durchführung. Bis zu diesem Augenblick. Jetzt, wo Gott die Gelegenheit geschaffen ist, lässt Gott ihm das, was da drin schon längst vorhanden war und der Simei von Gott schon längst schuldig war, ne? Lässt er jetzt zur Durchführung kommen. In dieser Weise, und so hat auch David verstanden, das geht aus den Zusammenhängen ganz klar hervor, in dieser Weise, dass Gott dem Simei die Genehmigung zur Ausführung erteilt hat, unter den gegebenen Umständen, das, was in seinem Herzen längst geschehen war, nun nach außen sich entladen zu lassen. Simei. Beispiel. Wir denken jetzt noch an die beiden gewaltigen, kurzen Aussagen über Satan. Erstens, er ist ein Lügner von Anfang an. Zweitens, er ist ein Menschenmörder von Anfang an. Und wenn wir das so lesen, dann müssen wir uns fragen, ja von Anfang an, eigenartig. Warum eigenartig? Wir lesen doch ganz vorn in der Bibel, als Gott sein Schöpfungswerk vollendet hatte, schaut er es überblicksweise an und beurteilt alles, was er geschaffen hat, wie. Und siehe, alles, was er geschaffen hatte, war sehr gut. Von Böse ist wie viel die Rede? Gar nicht. Schöpfungsmäßig kam nichts Böses aus Gott heraus. Ist das nach dem Wort vorerst klar? Die ganze Schöpfung Gottes, alles, was er geschaffen hatte, war sehr gut. Und jetzt noch einmal, und Satan ist ein Menschenmörder von Anfang an und ein Lügner von Anfang an. Jetzt fragen wir uns auch, ja, wie ging das zu, da im Anfang, von Anfang an? Jetzt gibt es für uns nichts anderes, dass wir uns die Mühe nehmen, ist eine kleine Mühe, habe ich mir genommen, und ich kam zur Ruhe da, nämlich festzustellen, dass wir im Neuen Testament eine Reihe Aussagen haben, wo genau dieser Ausdruck sich wiederholt. Von Anfang an. Und dann ist dort jeweils deutlich, dass von Anfang an gar nicht ohne weiteres was meint. Vom Uranfang an. Dass die Jünger Jesu von Anfang an die Worte Jesu gehört haben. Von welchem Anfang an? Da die Jünger geboren worden sind? Oder noch ein früher Anfang, da Jesus existierte? Nein, von welchem Anfang? Vor 3 oder noch weniger Jahren. Von dem jeweiligen Anfang an, der die betreffende entsprechende Qualität oder Situation umschreibt. Eine ganze Reihe, ich will die Bibelstellen kurz nennen. Lukas 1, Vers 2 und 3, Johannes 15, Vers 27, 1. Johannes 2, Vers 7, 1. Johannes 2, 24, Johannes 16, Vers 4. typische Stellen, wo wir sehen, von Anfang an, und irgend nicht vom Anfang des Lebens eines Menschen an, oder einer ganzen Etappe, sondern von einem kurz vorher eingesetzten Anfang von etwas. Und so sehe ich, dass Satan ein Lügner ist von Anfang an. Unmöglich von Anfang der Schöpfung an. Sonst müsste ich mich überzeugen lassen, dass Gott es für sehr gut gefunden hat, einen Lügner zu schaffen, von Anfang an, der gar nicht anders kann als lügen. Und Menschenmord. Menschenmord kann ja natürlich erst von wann ab?
Die Menschen da sein.
Als es Menschen gibt. Ne? Und so weiter. Seien wir in dieser Hinsicht sehr vorsichtig. Ich wurde als junger Gläubiger entsprechend erzogen und belehrt. Und ich wurde belehrt mit einem Lehrsatz, mit dem ich im Moment nicht zu wusste anzufangen, doch immerhin eigenartig, nämlich in dem Zusammenhang: Satan wurde als Satan geschaffen. Ich bin dann einfach still geworden und kam in der Weise zur Ruhe, dass ich darauf antworte: Solange ein solches Wort nicht in der Bibel steht, wage ich einen solchen Gedanken nicht einmal zu denken. Das ist mein jetziges Zeugnis. Wir beachten, die bekannten Worte. Erstens in Römer 13, ich zitiere das Wort gerade: Die Liebe tut seinem Nächsten wie viel Böses?
Nichts.
Ist Gott die Liebe? Also kann er unmöglich was tun. Weder irgendeinem Geschöpf etwas Böses zufügen. Geschweige denn was. Das eine Wort haben wir noch gelesen. Nicht nur Gott ist Liebe, sondern Gott ist Licht und gar keine, absolut keine Finsternis in ihm. Stimmt das? So. Und dann lesen wir gewaltig in drei großen Zügen. Kurz und bündig. Das All ist aus Gott heraus, durch Gott weitergeführt und in Gott hinein. Eis ton theon. In Gott hinein. Bestimmt. Da nun in Gott Licht ist und was absolut nicht, kann also aus Gott Finsternis unmöglich herauskommen. Kommt aber alles aus Gott, das All. Gehören alle Geschöpfe dazu, bitte. Solange es in Gott war, war es Licht. Jetzt kommt die Situation, das ist die neue, die Gott wollte. Dass jetzt Werte aus ihm heraus geschöpft wurden und mit einer ganz bestimmten Möglichkeit sich willensmäßig zu betätigen. Weil der Mensch ein Abbild Gottes ist, zum Beispiel. Und in Bezug auf den Willen Gottes besteht absolute Freiheit. Kann er wollen und tun, was er will. Ganz klar. So hat er seinem Abbilde, dem Menschen, von diesem gewaltigen Stück in Sachen Willen, mindestens ein Abbild seiner selbst zugeteilt. Dieses Wissen hat Gott nun veranlasst, ja, wenn ich Engel und Menschen so schaffe, dass sie ihrerseits wollen können, was sie wollen, ohne mich zu fragen, und so will ich sie haben, dann könnte es ja sein, dass die etwas wollen eines Tages nicht. Da bin ich verantwortlich, wenn ich mir das erlaube, Geschöpfe zu schaffen, die wollen können, was sie wollen. Dann bin ich verantwortlich vor allem in alle Zukunft, dass ich erforsche, was die einmal wollen. Und das ist nun vor Gott eben möglich, denn welche Dinge sind vor Gott unmöglich? Okay. Wenn ich etwas erforsche, ändere ich an der Sache bei der Gelegenheit etwas? Nein, im Gegenteil. Ich will ja was erfahren? Wie die Sache ist in sich selbst. Oh, Entschuldigung. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Wer von uns glaubt das? Hundertprozentig. Ich wage zu sagen, das haben nur schnell etliche so gemacht, ich mache nur so. Denn wir Fromme sind so eingeimpft von Jugend an. Ich will es mal so darstellen, die Liebe Gottes natürlich rechnet das Böse nicht zu. Dieses Zeugnis gilt nur für den Gott selber, der diese kristallklare, einmalige Liebe besitzt und in seiner Person darstellt, ist. Er, diese Liebe, rechnet Böses nicht zu. Darf ich zurückkommen auf die erste Aussage? Es gibt nichts Böses, was Gott nicht an Anträgen von Seiten seiner Geschöpfe erforscht haben, von Gott genehmigt wurde, zur Durchführung. Jetzt denken wir einmal an die Konsequenz der Rechtslage. Der fromme Mensch sagt, das fehlte gerade noch, dass Böses nicht zugerechnet wird. Wo käme er dahin? Der Jüngler. Das ist die Haltung von Engeln und Menschen, die in kosmischer, geschöpflicher Weisheit ihre Rechtsansprüche und ihre Gerechtigkeitsbegriffe anmelden. Noch einmal, was Gott nun an Bösem genehmigt hat zur Durchführung, dafür hat er von vornherein die ganze Verantwortung übernommen. Er lehnt aber jede Verantwortung ab. Für was? Überlegt, entwickelt worden ist. Sagt, das ist eure Sache. Mit diesen Ordnungen, liebe Geschwister, wenn wir die als Grundlage nehmen und die Schrift in dieser Weise erforschen, ob so sich verhalten, und wir dann zum Schluss kommen, ja, ist noch viel wunderbarer als nur so in diesen Zusammenhängen. Dann werden wir ruhig.
Ich möchte Ihnen hier ein Konzept bringen, aber ich glaube, ich frage in allgemeiner Sinn. Wenn ich heute einen Samen lege, sagen wir eine Tulpe, die ist violett, dann wird die auch wieder, bitte? Eine Knolle. Die kommt auf jeden Fall wieder eine Tulpe raus, die hat genau die Farbe, die vorher bestimmt ist. Ja. Und wenn Gott jetzt was schafft, ja, dann muss doch der Keim des Bösen irgendwie drin sein, oder? Das verstehe ich nicht ganz. Gott schafft, ich meine, gezeugt und geschaffen ist ein Unterschied. Das leuchtet mir ein.
Das ist klar.
Ja, aber klar, wenn er jetzt geschaffen hat, und dann ist, muss irgendwie doch das, wie hat Gott die Möglichkeit, wie man der Mensch die Möglichkeit, Gott böse zu denken oder zu.
Ja. Dass Gott Engel und Menschen so geschaffen hat, dass sie wollen können, was sie wollen. Das ist gesagt.
Dass sie was Böses wollen.
Bitte.
Dass sie was Böses denken können.
Ja, das. Einfach neutral. 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 Ganz sauber von Gott. Ich will Geschöpfe, Menschen in meinem Bilde. Ich kann wollen, was ich will. Ich, Gott, kann tun, was ich will. Ich habe aber meine Gerechtigkeit. Und die übertrete ich nicht. Ich will Geschöpfe, die können wollen, was sie wollen, aber ich erlaube mir, die Dinge vorher zu erforschen, was die wollen. Und Forschungsarbeit treiben, zum Glück vor Grundlegung der Welt, von Ferne die Gedanken seiner Geschöpfe erforscht haben, hat Gott erkannt. So ist die Sache. Das Böse entstand erst in den Zentralwillensherden der Geschöpfe, als Gott sie als solche vor sich hingestellt hat. Das ist ihre Sache. Gott hat sie so geschaffen, sie sind in der Hinsicht frei hervor. Bitte. Wir fahren weiter. Wir nehmen jetzt zwei Aussagen von uns in 2. Korinther 6, 14 lesen wir, welche Gemeinschaft hat Christus mit Belial? Noch deutlicher jetzt, welche Gemeinschaft hat Licht mit der Finsternis? Also, das scheidet welche beiden Personen vollständig voneinander? Christus und Belial. Was haben die für eine Gemeinschaft? Absolut keine. So. Also, Achtung, jetzt kommen wir auf das Wort zurück, der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe. Und das Wort des Paulus sagt, genau, Licht und Finsternis, was hat das Licht für eine Gemeinschaft mit der Finsternis? Die sind so. Also, das Wort des Paulus, was hat das Licht für eine Gemeinschaft mit der Finsternis? Was hat Christus für eine Gemeinschaft mit Satan? Da Gott sich immer gleich bleibt. Ohne Anfang, ohne Ende. Nicht nur von Anfang an und bis an ein gewisses Ende. War von Anfang der Schöpfung an diese Haltung da. Merken wir. Eine Möglichkeit, dass aus Gott heraus irgendetwas Finsteres, irgendetwas von Sünde, von Jesus lesen wir ja, der von keiner Sünde wusste. Er wusste nicht einmal, was Sünde ist. Der Sohn. Dass das bei der Schöpfung, es kommt wieder der durchgehende Tenor, der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe. Wie geht das zu? Wie ging das zu? Ich habe hier schon einmal, und ich glaube, deshalb kam auf das Thema, wir schlagen jetzt auf Psalm 104. Psalm 104. Das ist der Schöpfungspsalm oder der Psalm der Schöpfung. Und beachten im Moment die Verse 19 und einige folgende. Er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Die Sonne weiß ihren Untergang. Das ist jetzt der Vorgang, die Antwort auf die Frage, wie geht das zu? Die Sonne weiß ihren Untergang, du machst Finsternis. Muss Gott ein neues Geschöpf ins Dasein rufen, damit es finster wird? Was muss er nur tun? Es ist strahlender Tag. Alles im Licht der Sonne belebt. Wachstum, Wärme, Lust und alles. Die Sonne geht unter. Was heißt das? Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Das Angesicht Jesu Christi leuchtet immer wie die Sonne in ihrer Kraft. Ihr sollt das Lamm schlachten beim Untergang der Sonne. Die Frauen brechen am Ostermorgen auf, als es noch dunkel war. Sie kommen ans Grab und da war die Sonne schon aufgegangen. hin. Lamm wird geschlachtet beim Untergang der Sonne. Durchgehend, unsere Sonne ist das zuverlässige Gotteszeichen für Gott selbst und für Christus in allen Phasen. Der Mond ist das Zeichen für den Beherrscher der Finsternis am Anfang. So. Hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Und um dieser, dem Beherrscher der Finsternis, bitte, der Mond ist unschuldig, nur ein Zeichen, um der Dinge, die Gott den Wege des Beherrschers der Finsternis zugeteilt hat, weiß das Licht der Welt, was? Dass er sterben muss. Das heißt, bei Passa von der Bildfläche verschwinden muss. Und was geschieht jetzt, wenn die Sonne untergeht? Wenn sich Gott, der Herr, der in einem Licht wohnt, wo niemand zukommt, und in welchem Licht ist und gar keine Finsternis. Wenn er sich nun aus seiner sehr guten, lichtstrahlenden Schöpfung, aus einem geheimen, berechtigten, feinsten Grund zurückzieht, wenn er das Licht seiner Gegenwart von jemandem zurückzieht, was passiert dann? Genau das, was beim Untergang der Sonne geschieht. Es passiert keine neue Schöpfung, wird gar nichts geändert als das vorhandene Licht, das alles belebt. Christus, das Licht, zieht sich zurück, verschwindet von der Bildfläche, nicht? Also wie entsteht die Finsternis? Ihr Lieben, jetzt kann es jedes Sonntagsschulkind verstehen, wenn wir wissen. Wie entsteht, wie schafft Gott die Finsternis? Nicht indem er eine finstere Gestalt hinstellt, sondern indem er der gegenwärtigen Lichtschöpfung das ganze Licht verdankt, die Schöpfung ihm, weil er die Anträge der Herzen seiner Geschöpfe erforscht hat und gemerkt hat, der dort und die da und jeder auf seine Weise möchte einmal ohne mich, den Schöpfer, etwas sein. Aha. Und was macht dann der Geist Gottes? Wenn er von weitem merkt, ich bin unerwünscht, was macht er dann? Dann lässt er sich dämpfen? Lässt er sich betrüben? Ja, natürlich. Zieht sich zurück. Und dann haben wir die Konsequenz. Und was geschieht? Du machst Finsternis, indem du die Sonne untergehen lässt. Und es wird Nacht. Gott nannte die Finsternis Nacht. Und was geschieht jetzt? In ihr regen sich alle Tiere des Feldes. Aha. Dinge, die in der Gegenwart des Herrn ihn immer freiwillig aufnehmen, sich erfüllen lassen mit ihm. Da sind finsternismäßige Dinge unmöglich. In dem Maße, wie ich aber als Geschöpf selber etwas sein möchte und Gott sich zurückzieht, darf ich so sagen, ganz praktisch. Als Adam und Eva gefallen waren, und Gott sich zurückgezogen hat, woran ist das ersichtlich? Oh, da der Tag kühl geworden war. Wann wird ein Tag kühl? Naja, wenn die Sonne untergeht, nicht? Wenn das Licht sich zurückzieht, wird es kühl. Da wurde es kühl in den Herzen von Adam und Eva, aber noch nicht mehr. Da begannen sich da drin die Tiere des Feldes zu regen. Das sind nun Dinge, die in der Gegenwart des Herrn wunderbar gut funktionierend in der Abwesenheit des Herrn nur noch wie funktionieren können. Jetzt beginnt die Sache zu lottern und jetzt begannen sich in den Leibern der ersten Menschen Giftstoffe zu bilden. Aha. Und Gott hat gnädig was verfügt. Im Schweiße deines Angesichtes kann das Gift ausgeschieden werden. Dornen und Disteln. Wie viel Mal mussten Adam und Eva im Paradies Dornen und Disteln ausraufen?
Keinmal.
Hat das in der Sonntagsschule gelernt? Ja, ich auch. Na bitte. Was sind denn Dornen und Disteln? Das sind bei den Tieren die Reißzähne geworden und bei unseren Kriegshelden die Stacheldrähte und wie die Giftstacheln von Bienen und Wespen und dem Ungeziefer alles heißt, die wurden nicht so geschaffen, sondern das war alles eine Folge der Sünde des Menschen, den Gott gesetzt hat zum Herrscher über sie alle. Nur noch die Folge. In ihr regen sich jetzt Dinge, die in der Gegenwart des Lichtes, des Schöpfers unmöglich sind. Da können wir jetzt langsam mitmachen. Und so können wir weiterfahren. Aber jetzt gucke ich auf die Uhr und ich bin froh, dass noch lange nicht Mitternacht ist. Also, gerade erste Nachtwache am Ablaufen und ich werde mich jetzt kurz fassen. Ich wurde gefragt von jemand, wie lange sprichst du heute Abend wegen der Tonbandlänge? Habe ich gesagt, eine Stunde.
Also die Stunde.
Mulche Stunde.
Danke.
So. Die jungen Löwen brüllen nach Raum und fordern von Gott ihre Speise. Die Sonne geht auf, sie ziehen sich zurück in ihre Höhlen. Gibt es einen brüllenden Löwen? Ist der wirksam, wenn das Licht weg ist? Sucht, wen er verschlinge? Und im Moment, wo die Sonne wieder aufgeht, wo Christus wieder kommt und herrscht, passiert was? Als der in der Höhle, im Gefängnis. Stimmt's? Können wir lernen, die Schrift lesen? Dann stimmt alles. So jetzt. Jetzt geht's erst an. Wollen wir mal schnell aufmachen vielleicht?
Ja, gerne.
Und als Zeichen für die gewaltigsten Herrscher in dieser Welt, in der Schöpfung. Das geht nun durch die ganze Schrift hindurch. Von A bis Z, wie wir im Deutschen sagen. Es ist also nicht eine Meinung oder ein Dafürhalten von ungefähr, sondern in der Hinsicht habe ich sämtliche Stellen der Sünde. Lesen wir, ein Weib mit der Sonne bekleidet, ein Weib mit der Sonne bekleidet, 12 Sterne in ihrer Krone, das sind die 12 Stämme Israels, die 12 Sterne. Wie Josef den Traum hatte, Sonne, Mond und Sterne, die ganze Familie Israel. Und wie steht es mit dem Mond bei diesem Weib, das mit der Sonne der Gerechtigkeit Christi bekleidet ist? Wo ist der Mond?
Unter ihren Füßen.
Satan, die Kotzen unter ihren Füßen. So geht das. Übrigens, wenn wir schon daran sind und die Fenster noch offen, bleibe ich noch einen Moment dabei. Darf dann jeder damit machen, was er will. Soll man das prüfen, ob es sich also verhält, was ich da wage auszusprechen? Und Frage jetzt, wissen wir, dass Gott in 1. Mose 1 gar nicht die Sonne geschaffen hat und den Mond auch nicht? Wissen wir das? Jetzt lächelt der noch so frech davon, nicht? Bei einer solchen verheerenden Frage. Wissen wir, dass Gott gar nicht die Sonne geschaffen hat und nicht den Mond? Ja, im Schöpfungsbericht. Und Gott schuf die Lichter in der Ausdehnung der Himmel. Erstens das große Licht und das kleine Licht. Lesen wir so. Warum lesen wir nicht von Sonne und Mond? Weil jenes große Licht, das ist wohl und die Sonne, nicht? Aber das war ein Licht, das den Glanz unserer jetzigen Sonne weit übertroffen hat. Und was war der Mond, als er geschaffen wurde? Kein Beherrscher der Finsternis, sondern ein kleines Licht. Ein kleines Licht. Christus ist das große Licht und er ist das kleine Licht. Der Fall des Menschen ist geschehen. Der Mensch nach seinem Fall konnte die Strahlkraft dieses großen Lichtes nicht mehr ertragen. hätte ihn versenkt. Was macht man? Er setzt die Strahlkraft herab. Erst jetzt wird es Sonne genannt. Und das erste Mal, wo das Wort Sonne in unserem Gotteswort erscheint, und da fiel auf Abraham eine dichte Finsternis und Nacht umfasste ihn. Und er fiel in tiefen Schlaf. Weil die Sonne, zum ersten Mal Sonne, untergehen wollte. Weiß Christus, dass er sterben muss? Wenn die ganze Katastrophe in der Schöpfung gerettet werden soll? Aha. Aber das Wort Sonne kommt vor, genau. Die Sonne weiß ihren Untergang, du machst Finsternis. Und schon der Vater aller Gläubigen erlebt zum ersten Mal nicht mehr großes Licht, sondern Sonne. Geht unter. Verstehen wir das, Abraham? Das heißt, da hat sich Gott, der sich immer so mit Abraham unterhielt wie mit einem Freunde, nicht zurückgezogen. Verstehen wir. Dichte Finsternis auf Abraham.
Welche Bibelstelle ist das?
Bitte?
Die Bibelstelle.
Von Abraham?
Ja.
Oh, da ist 1. Mose 12, glaube ich, oder 15. Finden wir super.
Aber das kleine Licht war zur Beherrschung der Nacht, war die Nacht dann nicht Finsternis.
Ja, doch. Gesetz, nicht? Das kleine Licht war geschaffen als Licht.
Beherrscherin der Nacht,
ja,
das Licht,
ja.
Beherrscherin
der Nacht. Also, geschaffen, die Sonne als großes Licht, wurde reduziert auf unsere Strahlkraft und der Mond wurde nicht geschaffen als Mond, sondern als kleines Licht. Gott schuf das große Licht und das kleine Licht. Doch, das ist Nummer 1. Und dann haben wir später Christus als die Sonne als Zeichen für den Herrscher der Finsternis und der Mond als Zeichen des Lichtes und Mond als der Herrscher der Finsternis. So. Wir nehmen jetzt biblische Modelle. Ich möchte es ganz kurz machen. Ich habe den König Saul schon erwähnt. Wir wissen, der Name dieses ersten Königs in Israel, Saul, bedeutet auf Deutsch der Begehrte. Begehren. Der Begehrte. Er wurde zum Begehrer. Saul. Saul, im Hebräischen welcher Begriff? Tod. Totenreich. Sheol. Sind die genau gleichen Buchstaben. Sheol. Wie begann das Leben Saul? Wie begann das Leben Saul? Nicht im Sheol, sondern
nicht.
Er wurde auserwählt als erster König in Israel, und zwar wie? Indem der Prophet ihn zum König salbte. Und was geschah? Und der Geist des Herrn kam auf ihn. Und er war schön von Ansehen und eines Hauptes länger als alle übrigen. Er überragte alle an Größe und Schönheit. Und der Geist des Herrn kam bei der Salbung auf ihn. So begann das Leben dessen, der den Namen Sheol trägt. Dieser Hinweis. Wo endete Saul? Seinem Namen entsprechend im Sheol. Traurig. Sehr tragisch. Zum Glück aber findet das tragische Ende dieses Mannes in Schönheit und Ehren und Herrlichkeit beginnend, ist das Ende dieses Mannes nicht das Ende der Gedanken Gottes. Im Neuen Testament taucht wieder ein Sheol auf. Ein Saul von Tarsus. Wo beginnt der? Genau dort, wo der Saul im Alten Testament aufgehört hat. Und was macht die Gnade Gottes aus dem? Das Wunderbarste. Ich brauche weiter nichts zu sagen. der ich im Anfang das Ende verkünde.
Aha.
Ist das wirklich der Uranfang? Der ich Gott im Anfang das Ende verkünde. Wie ist dann das Ende der Wege und Werke Gottes? Herrlichkeit. Wie kann dann der Anfang nur gewesen sein?
Licht.
Licht. Rein. Herrlich. Das war kurz Schaul. Sheol. Jetzt kommt das Gewaltige. Hesekiel 28, König von Tyrus. Bleiben wir stehen, damit wir klar sehen. In Kapitel 27 wird Tyrus selbst beschrieben. Diese Stadt spricht nach dem Wort Gottes. Tyrus, du sprichst, ist Achtung. Was heißt Tyrus auf Deutsch? Sind wir am Anfang? Fels. Zu. Fels. Im Deutschen. Ja. Was haben wir am Anfang gehört? Es gibt einen Felsen Gottes. Aber der Fels ist nicht wie ihr Fels. Wer ist das? Jetzt erscheint der Fels hier. Und zwar in seiner Metropole, Stadt, Tyrus, Fels. Das ist der Gegenfels. Ich bin vollkommen an Schönheit. Deine Grenzen sind im Herzen der Meere. Und jetzt wird das ganze, die Herrlichkeitsreich des Königs von Tyrus, in der Stadt Tyrus, als ein Riesenschiff, das die Meere beherrscht, vorgeführt. Und in Kapitel 28 spricht das Wort Gottes jetzt den Fürsten von Tyrus an. Den Fürsten von Felsen, des Felsens. So. Und da heißt es in der Mitte oder gegen Ende von Vers 2, du sprichst, ich bin ein Gott, ich sitze auf einem Gottessitze im Herzen der Meere. Da du doch ein Mensch bist und nicht Gott und hegst einen Sinn wie eines Gottes Sinn, siehe, du bist weiser als Daniel. Nichts Verborgenes ist dunkel für dich. Durch deine Weisheit und durch deinen Verstand hast du dir Reichtum erworben und so weiter und so weiter. Und noch einmal Vers 9. Wirst du wohl angesichts deines Mörders sagen, ich bin ein Gott, da du doch ein Mensch bist? So. Und jetzt kommen dann die Verse von Vers 12 an. Und das Wort Jehovas geschah zu mir, also Menschensohn. Wer ist der wirkliche Menschensohn? Nur nebenbei gemerkt, Hesekiel stellt Jesus Christus dar als des Menschensohn. Der Ausdruck im Propheten Hesekiel kommt genau 100-mal vor. Des Menschensohn. Des Menschensohn. So. Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus und sprich zu ihm. Bevor wir es weiterlesen, haben wir zweimal beachtet. Sprich Gott zu ihm, da du doch ein Mensch bist. So. Und jetzt müssen wir sagen, ja bitte, da steht zweimal, du bist ein Mensch. So. Also was wollen wir jetzt da aus den Menschen da machen? Ja bitte. Was wir jetzt weiterlesend finden, zur Kenntnis nehmen, wissen, dürfen, das machen ja nicht wir, sondern wer? Der Geist Gottes. Gott. Ein Mensch. Ein Mensch ging aus, guten Samen zu säen. Etliches fiel auf den Weg. Etliches fiel, und wir wissen, wie es weitergeht. Wie heißt jetzt die Auslegung von diesem Menschen? Wie heißt die Auslegung? Dieser Mensch, hier im Worte Gottes Mensch genannt, bedeutet des Menschen Sohn. Genau, des Menschen Sohn. Wer ist das? Ja. Ein feindseliger Mensch hat in den Weizen Unkraut gesehen. Ein feindseliger Mensch. Und die Auslegung Jesu heißt, der feindselige Mensch ist der Teufel. Aha. Aha. Kann also Gott in seiner Bildersprache Menschen als Modelle vor sich hinstellen, um unserer Unfähigkeit willen, die Dinge schon zu sehen und zu verstehen in der unsichtbaren Welt? Macht er das? Immer wieder. Jetzt nimmt er den Menschen damals, vom Weibe geboren, König von Tirus, von damals, und stellt ihn uns als Mensch, als Modell vor unsere Augen. Indem er aber das Modell Mensch anvisiert mit seinem Finger, sagt, seht mal auf den, spricht er was für Dinge aus, die in Bezug auf das Modell selbst weit übertrieben sind. Ich repetiere, was ich hier schon mindestens dreimal gesagt habe. Als Architekt habe ich gemerkt, mein Auftraggeber, den ich die Pläne für seine Riesenvilla unterbreite, versteht meine Pläne nicht. Dann sage ich, darf ich Ihnen ein Modell von Ihrem Haus machen? Jawohl. Was kostet, sage ich, ja, wenn Sie es ganz billig haben wollen, dann verwende ich Pappdeckel. Also wertlose Dinge. Das Modell aus Pappdeckel ist fertig. Steht zwischen uns, ich erkläre, Herr so und so, sehen Sie, das ist jetzt Ihr Haus. Das denkt ja der blöde Architekt. Soll ich jetzt auch einziehen da? Das hat das sei mein Haus. Da ist nicht mehr ganz beieinander, nicht? Nein. Der hat verstanden und ich sowieso. Ich fahre weiter, das ist das Hauptgebäude, der Nebengebäude, Garage, das ist der Gemüsegarten, das ist der Blumengarten. Haupteingang, wunderbare Schmiedeisengitter, Eichentüre beim Haupteingang und so weiter und so weiter. Alles, was ich Ihnen buchstäblich sage, auf das Modell deutet immer, nicht? Lüge ich ihn an? Doch, solange wir beim Modell bleiben. Lüge ich ihn ständig übertreibend an? So. Ist es nun doch uns allen klar, dass Gott nicht nur Menschen als Modelle für Christus, wunderbar, für Satan, für sich selber, für bestimmte Engelfürsten, für alle kommenden Herrlichkeiten, die wir jetzt wie der Bauherr nicht sehen und verstehen können, sind Gott einfachste, primitivste Modelle vor unsere Augen und erklärt an den Modellen was? Nicht das Modell, sondern das, was das Modell darstellt. Und so ist dieser Mensch vom Weibe geboren, König von Tirus, das von Gott gewählte Menschenmodell, die Menschengestalt. Aber indem er jetzt seine Finger auf ihn deutet, nicht, da war, bitte, im Modell, hat das was zu tun? Sind da gewisse Übereinstimmungen zwischen dem zukünftigen Haus und dem Modell? Ja, natürlich, die Proportionen, nicht? Und wie das sich aneinander gliedert und so weiter und so weiter. Aber alles, was ich vom Modell sage, am Modell hängen geblieben, ist weit übertrieben und am Bluff. So. Jetzt lesen wir, wie der Chefarchitekt Gott dieses Modell König von Tirus erklärt. Erstens. Der du das Bild der Vollendung warst, ist die Vollendung der Gedanken Gottes Finsternis oder Licht, Herrlichkeit oder Ehren, ganz klar. Der du wann, jetzt im Uranfang, das Bild der Vollendung warst, wisst ihr, was im Hebräischen dasteht? Haben die Elberfelser gar nicht gewagt, wiederzugeben. Denn für den König von Tirus, sowieso, unmöglich. Anmerkung bitte lesen. Der du die Vollendung versiegelt hast. Wie? Was? Der du die Vollendung versiegelt hast. Ich darf gar nicht sagen, was das bedeutet. Soll ich schnell sagen oder versuchen zu sagen. Gott hat diesen ersten Geschöpf, herrlichstes Geschöpf, dem herrlichsten Geschöpf, die Ehre gegeben, die ganze Schöpfung Wir werden es gleich lesen. Als schirmender, alles bewahrender Kerl zu betreuen. Und Gott hat ihm schon das Ende aller seiner Wege, das Ziel der Herrlichkeit geoffenbart. Und das hat er gemacht. Den Zustand gesagt. Einverstanden. Als Lord, Siegelbewahrer Gottes und der Siegel. So. Und was geschah? Nach Golgatha? Wer hat dafür gesorgt, dass das Grab Jesu versiegelt worden ist? Wer war der Initiant? Durch die hohen Priester? Wer? Ihr seid von eurem Teufel, von eurem Vater, dem Teufel, inspiriert. Also wer hat das Grab Jesu versiegeln lassen, damit der ja nicht mehr herauskommen kann? Ja. Dieser Lord Siegelverwahrer. Was hat er gemacht? Jesus hat ja eben was gerufen, kurz vorher. Es ist vollbracht und er legt ein Siegel drauf. Mit der Grablegung war die Versöhnung vollbracht. Siegel drauf. Hat Gott ihn erwischt? Entschuldigung. Der du die Vollendung versiegelt hast, voll von Weisheit, vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Der König von Tyrus. Ja, da unten, der hat ein Paradies um sich herum geschaffen dort. Tyrus, das Gebiet und die Halbinsel ins Mittelmeer. Da war das Modell, nicht? Aber blöd, Pappdeckel gegenüber dem, was, um was es geht, nicht? Allerlei Edelsteine war deine Decke. 9 dieser Edelsteine sind Edelsteine auf dem Brustschild des Hohen Priesters. Und die 3 restlichen werden hier einfach Gold genannt. Und Gold. Schirmender Kerl, wo steht der? Im Allerheiligsten. Weiter. An dem Tage, da du geschaffen wurdest, an welchem Tage wurde der König von Tyrus geschaffen? Bitte?
Er ist geboren worden.
Vom Weibe, wie die übrigen Könige. Ganz klar. Aber trotzdem ist er das Modell für einen König, einen Fürsten, einen Cherub, der geschaffen worden ist. Und wie war der, dessen Zustand, als er geschaffen worden ist? Vollkommen an Weisheit. Brauchst du etwas, bis Gott vollkommene Weisheit anerkennt? Vollkommen an Schönheit. Du warst ein schirmender, gesalbter Cherub und ich hatte dich dazu gemacht. Ja. Du warst auf Gottes heiligem Berge, König von Tyrus. Du wandeltest inmitten feuriger Steine, das sind die Seraphim, das sind die feurigen Geister. Seraph heißt feurig. Das hebräische Wort für feurige Schlangen, die Gott ins Lager Israel sandte, heißt Cherubim Seraphim, feurige Wesen. Oder Nechashim Seraphim, feurige Schlangen, so. Du wandeltest inmitten feuriger Steine. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tage an, da du geschaffen worden bist. Bitte, genügt das so langsam. Ständig. Nicht ständig. Aber weiter. Bis Unrecht in dir gefunden wurde. Ah, jetzt kommt die Weichen stellen. Wo? Nicht in Gott und nicht aus Gott heraus, sondern in ihm drin. Bis Unrecht in dir gefunden wurde. Durch die Größe deines Handels wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt und du sündigtest. Erster Sündenfall. Du sündigtest. In deinem Inneren entstanden. ich habe dich entweiht vom Berge Gottes hinweg und habe dich, du schirmender Kerl. Was Gott einmal bestimmt hat, als einer sein soll, Gott bleibt, bitte, treu. Das darf man aber jetzt gar nicht laut sagen, oder? Treu. Habe dich entweiht vom Berge Gottes hinweg und habe dich, du schirmender Kerl, vertilgt aus der Mitte der feurigen Steine. Dein Herz hat sich erhoben. Aha. Aha. Ist das seine Sache? Wenn sein Herz sich erhebt? Ganz klar. Dein Herz hat sich erhoben. Ob deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht wegen deines Glanzes. Ich habe dich zu Boden geworfen. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. So. Das ist das Modell König von Tyros. Wir haben König Saul schon beachtet. Ich komme zum Abschluss. Und wir schlagen noch auf. Sehen, ob ich nichts Wichtiges vergessen habe. Ja. Untergang der Sonne. Saul, König von Tyros. Ah. Ja. Wir schlagen das Buch Hiob auf. Hiob. Vor den Psalmen, gerade in den letzten Kapiteln. Im Buch Hiob direkt Aussprüche Gottes persönlich seinem Knecht Hiob vorgetragen. In Kapitel 40 und 41, da werden zwei Lebewesen als Modelle von Gott hingestellt wieder. Jetzt Tiere. Das erste Tier, Hiob 40, Vers 10, hat den Namen Behemoth, das heißt auf Deutsch Mehrzahl von Vieh. Die Viehischen, also Zentraldarstellung, irgendein Vieh. Wird beschrieben. Von Vers 20 an, das ist ein Tierwesen auf der Erde, auf dem Trockenen. Es kommt ein Tierwesen, das die Wasser beherrscht. Vers 20. Leviathan. Leviathan. Oh. Was da alles geschrieben steht von diesem Leviathan. Ich greife jetzt nur von dem einen Tiermodell, eine riesen Zentraldarstellung der Erde und in den Wassern. Also von Behemoth ein Wort und von Leviathan ein Wort. Damit schließen wir. Von Gott. Diese, ich darf gleich vorausschicken, diese beiden Tiermodelle, die Gott vor unsere Augen führt, sind wiederum Darstellungen Satans. Herrscht er auf der Erde? Beherrscht er die Wasser? Und die Tiefen der Meere? In Bezug auf den Behemoth lese ich nur den Vers 14. Er ist der Erstling der Wege Gottes. Der ihn gemacht hat, hat ihm sein Schwert beschafft. Was ist er? Ist irgendein Viech, würde man derb sagen, der Anfang der Wege Gottes. Höchstens modern. Nur modern. Er ist der Erstling der Wege Gottes. Der Weg Gottes. Christus. Der Weg. Die Wege Gottes beginnen erst wann? Vom Moment an, da es Geschöpfe gibt. Beginnen die Wege. Er ist der Erstling der Wege Gottes und hier steht für Erstling welches Wort im Hebräischen? Bereshit. Reshit. Wer ist der Reshit selber? Christus. Wie Christus der Fels ist, der Fels Gottes. Und nach ihm, nach Christus, als Fels kommt sofort der andere Fels. Und als Erstling Gottes, Christus, kommt sofort der. als Erstling der Schöpfung. Als Erstling der Schöpfung steht er vor uns. Aber als Erstling Gottes steht Christus da, ohne Anfang und ohne Ende. Und da ist ein Anfang und ein Ende. Er ist der Erstling der Reschit der Wege Gottes. Da jetzt können wir dann studieren, wie der sonst noch beschrieben wird. Und jetzt kommt Leviathan, der die Wasser, die Meere, die Nationen beherrscht, die Nationen und Heerscharen im Kosmos und auf der Erde. Da lese ich nur am Schluss Vers 24 und 25 Elberfelder. Auf Erden ist keiner ihm gleich.
Welches Kapitel?
Kapitel 41, Vers 24 und 25. Jetzt Leviathan. Auf Erden ist keiner ihm gleich. Ihm, jetzt kommt etwas, der geschaffen ist ohne Furcht. Das ist das einzige Wesen in der ganzen Schöpfung, dem Gott die Gegebenheit zugeteilt hat, das bei dem, was unmöglich ist, dass der sich fürchten kann. Weder vor Gott, noch vor Engeln, noch vor Menschen. Wird Gott, wenn er beurteilt werden wird, das berücksichtigen? Ganz sicher. Ganz sicher. Aber jetzt, was heißt das? Wir möchten doch alle endlich einmal was für ein Leben führen können, als Gottes Kinder. Ohne Furcht. Wissen wir, wohin das führen würde? Ich darf ja nicht sagen, dann werden wir gleich langsam Satane alle wie er. Gott hat ein für allemal jeden Mund verstopfen wollen mit der Darstellung. Ein Geschöpf, das geschöpft ist, das keine Furcht kennt, kann nur in dieser einmalig furchtbaren Weise abbleiben und versinken. Was lesen wir von Jesus Christus? Sein Wohlgefallen ist an der Furcht Gottes. Und Paulus schreibt, und als ich die Dinge verkündete, mit was? Mit großer Furcht und vielen Zittern. Aha. Die Furcht Gottes ist der Weisheit Anfang. Ja. Ist, wenn dieses Wesen mit vollkommener Weisheit am Anfang vorhanden war, aber keine Furcht kannte, war die Katastrophe schon sicher.